predige heute über den Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Philipper 2, Vers 1 bis 4. Gibt es nun irgendeine Ermutigung in Christus? Gibt es irgendeinen Zuspruch der Liebe? Gibt es irgendeine Gemeinschaft des Geistes? Gibt es irgendein inniges Mitgefühl und ein Erbarmen? So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr gleichgesinnt seid, im Besitz derselben Liebe, in der Seele verbunden, den Sinn auf Einigkeit gerichtet, auf nichts aus Parteisucht oder aus nichtiger Ehrbegierde bedacht, sondern in der Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder nicht nur mit dem Blick auf das Seine, sondern jeder auch mit dem Blick auf das, was der anderen ist. Es geht um Gemeinschaft. Wir haben ja gerade den letzten Tag der Fußball-Weltmeisterschaft, wo es auch um Gemeinschaft geht. Einer sollte sich auf den anderen verlassen können. Was die Leute dort verbindet, ist ein gemeinsames Interesse an einem Sport, sicher auch ein gemeinsames Interesse an einer gemeinsamen Ehre, möglichst den Pokal selber zu kriegen. Die Frage ist, was verbindet uns Christen? Haben wir auch einen gemeinsamen Sport? Kriegen wir auch einen Pokal irgendwo hier? Es gibt viele gute Bilder für die Gemeinschaft von Christen. Ein Bild ist das Bild des Rades. Jetzt nicht so ein Fahrrad mit den Speichen, sondern eher so ein altes Wagenrad mit einer Narbe und vielen massiven Speichen. Die Frage ist, was ist die Achse, um die sich alles dreht? Für manchen ist die Achse, um die sich alles dreht, seine christliche Moral. Ich habe gerade jetzt mit jemand gesprochen, den ich sehr achte und sehr mag. Und er sagte, naja, ich bin doch in meinem Leben brav gewesen. Da war ich eigentlich sehr betroffen, denn wenn jemand seinen Glauben an seinem Bravsein aufhängt, hat er ja eigentlich vom Zentrum noch wenig verstanden. Das Zentrum des Christseins ist nicht, Gott ist für alle da, die brav sind. So wie das dann vor Weihnachten ist, die Braven belohnt dann auch noch das Christkind mit irgendetwas. Für manchen ist das Zentrum die Kirche. Es gibt Leute, die sind völlig kirchlich oder evangelisch. Das fand ich so nett, als ich in der Mitte meines Studiums zum Glauben, persönlichen Glauben an Jesus kam. Glauben an Gott hatte ich immer. Arbeitete ich bei einer kleinen Baufirma, die so ungefähr 25 Mitarbeiter hatte, so Glasbausteine vermauerte und anderem auch in Obertshausen. Und da habe ich so mal versucht rauszukriegen, ob denn unter diesen vielen Mitarbeitern auch jemand Christ wäre. Und was mich erschüttert hat, war, dass alle 25 früher mal in einer christlichen Jugendgruppe waren, in einer Jungschar, Kinderstunde, irgendwo Jugendkreis. Aber kein einziger von ihnen sagte, dass er eine Beziehung zu Jesus hat. Kein einziger. Und dann irgendwann kam ich in eine heftige Diskussion hinein. Die wussten ja, dass ich Theologie studierte. Und plötzlich haben die sich gestritten über katholisch und evangelisch und da ging es heiß her. Und da dachte ich, was für ein armes Gespräch. Das Zentrum kennen sie nicht, aber jetzt streiten sie sich um die Verpackung. Und das bringt ja nun wirklich auch nichts. Also die Achse, um die sich alles dreht, ist weder das persönliche Bravsein oder die eigene Moral, noch irgendeine Kirche. Hier heißt es, gibt es irgendeine Ermutigung in Christus? Nur Christus kann die Achse sein, um die sich alles dreht, aber nur dann, wenn er in meinem Herzen wohnt. Und da bin ich immer wieder erstaunt, wie viele Leute das freundlich mit anhören und auch sagen, ist nicht schlecht. Inzwischen habe ich sogar auf einem Auto diese Formulierung gelesen, Sie vielleicht auch, ich bin klein, mein Herz ist rein und dann drei Wege Katalysator, schonend für die Umwelt. Also das Religiöse kommt immer mehr überall hinein, aber Christus kommt nicht in das Herz. Und ich staune immer wieder, wie oft Menschen das überhören und keine Konsequenzen ziehen. Nur wenn Christus im Herzen wohnt, habe ich die Achse, um die sich es lohnt, dass sich das Leben dreht. Also was uns verbindet, könnte Christus sein, wenn wir ihn wirklich kennen. Was uns dann noch mit ihm verbindet, ist der Geist Gottes. Hier heißt es ja Gemeinschaft des Geistes. Christen sind keine Überzeugungsgemeinschaft, sondern eine Geistgemeinschaft. Das heißt, der Heilige Geist lebt in jedem Menschen, in dem Jesus im Herzen ist. Was uns verbindet, ist die gemeinsame Liebe zu ihm und von ihm. Auch Interesse füreinander. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal gefreut haben, irgendwo einen Christen zu entdecken. Vielleicht im Urlaub, plötzlich im Gasthaus, unterhalten sich über irgendwas und stellen fest, oh ja, die Leute, mit denen wir uns da öfters mal treffen, die kennen auch Jesus. Oder da ist einer bei der Bundeswehr und plötzlich hört er im Hintergrund irgendwie einer so eine Melodie pfeift, sagt er, die kenne ich doch auch. Fragt er, wo hast du die denn aufgeschnappt? Sagt er, ja, ich bin da in so einer jungen Gemeinde. Und schon haben sich zwei gefunden und freuen sich übereinander und miteinander. Was uns also verbindet, ist auch das Interesse aneinander und eine gemeinsame Hoffnung, was gerade Johannes Schürer sagte, auch die Hoffnung auf eine ewige Herrlichkeit. Wir wissen ja, dass wir alles, was wir haben, irgendwann einmal loslassen werden, egal ob gerne oder ungerne, spielt gar keine Rolle. Aber was bleibt, ist die Erfüllung einer Hoffnung über den Tod hinaus. Und das ist sicher nicht schlecht. Was uns auch verbindet, sind die vielen Zusagen der Bibel, wie vorhin diese, dass zum Beispiel die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht über den Menschen, die mit Gott leben. Wir haben also vieles, was uns verbindet, in erster Linie aber Christus. Es ist eine Person, die in jedem Christen dieselbe ist. Insofern könnte man sagen, wir haben alle im gewissen Sinne die gemeinsame Blutgruppe derer, die zu Jesus gehören. Ja, was ist denn eine Schwierigkeit im Zusammenleben? Ich denke, eine Schwierigkeit ist unser unterschiedliches Temperament, die Charakterprägung, was für Typen wir sind, unterschiedliche Traditionen. Manche kommt aus einer intakten Familie, der andere hat eigentlich nur Scherben erlebt in seiner Kindheit oder Jugendzeit. Einer hat ein hohes Einkommen, der andere krebst gerade so dahin, dass er über die Runden kommt. Der eine hat eine intensive Bildung gehabt, der andere liest überhaupt keine Bücher, sondern er ist nur für optische Signale empfänglich. Ja, und dann hat jeder seinen eigenen Freundeskreis. Sehr erstaunlich, wenn man die Freundschaft erweitert, betrübt man manchmal andere Leute. Wenn Sie zum Beispiel hier in der Gemeinde jemand ein Du anbieten, wird er sich wahrscheinlich darüber freuen, wenn es die richtige Person ist. Und es kann sein, dass ein anderer im Hintergrund steht, der ist betrübt und sagt, warum duzen die sich und nicht mit mir? Ja, warum erweitern die ihre Gemeinschaft des Vertrauens nicht auch auf mich? Ich war mal in den USA und war erstaunt, zwischen zwei Grundstücken einen hohen Zaun zu finden, wo ich doch dachte, so Amerikaner sind immer so offen, da gibt es überhaupt keine Zäune, nur gemeinsame Wiesen zwischen den Häusern. Und dann belehrte mich mein Gastgeber und sagte, bei uns gibt es ein Sprichwort, ein hoher Zaun ist gut für gute Nachbarschaft. Fand ich auch interessant, also eine Verbindung durch eine gewisse positive Distanz. Und das finde ich auch wichtig, wenn man mit einem anderen verbunden sein möchte, dass man ihm nicht einfach so auf den Keks geht und auf den Wecker fällt und immer näher kommt, bis dann schließlich die Sache auseinanderfliegt, weil sie zu nahe gewesen ist. Meine Frau und ich unterhalten uns manchmal und über auch Dinge. Und es gibt ja Leute, die einem beim Reden immer näher kommen und immer näher und näher und näher und näher. Und ich gehe dann immer einen Schritt zurück und zwei Schritte zurück, aber sie folgen mir, bis ich dann irgendwann meinen Fuß stehen lasse. Und dann, wenn sie ganz höflich sind, müssen sie eigentlich an der Stelle dann stehen bleiben. Das heißt, auch Nähe hat ihre Grenze, ehe sie anfängt, unangenehm zu werden. Und da muss Gott einem wahrscheinlich ein Stück Fingerspitzengefühl geben. Auch Traditionen sind natürlich nett und es ist sehr leicht möglich, sein eigenes Frommsein an irgendwelchen Maßstäben aufzuhängen, die in den Augen eines anderen ein Schmunzeln hervorrufen. Wir haben ja gerade Schürers hier zu Gast. Heute fliegen übrigens gerade jetzt zu dieser Zeit um 10:30 Scotts nach den Philippinen zurück. Und die erzählten so ein nettes Beispiel, wie er in einer Gemeinde war mit einem Begleiter. Eine sehr nette, freundliche Gemeinde. Alle Herren und Damen waren gut angezogen, aber nur er hatte einen Schlips an und auch seinen Begleiter, alle anderen nicht. Und dann fragte er dann am Ende, als sie fertig waren, sagte, hat es eigentlich irgendwas zu bedeuten, dass ihr alle keinen Schlips tragt? Ihr seid doch sonst so toll angezogen. Sagte er, ja, wer einen Schlips trägt, hat eine weltliche Gesinnung. Jetzt wusste er es also genau. Wir schmunzeln darüber, weil wir sagen, irgendwo haben die Leute so ein bisschen daneben geplant. Wenn man weltlich sein am Schlips aufhängen könnte und den dann ablegt, wäre es ja sehr schnell möglich, dann nicht mehr weltlich zu leben. Man kann also auch als Christ Akzente verschieben und irgendetwas für wichtig ansehen, was in den Augen anderer oder auch Gottes absolut unwichtig ist. Oder verschiedene Kulturen. Es war so ein nettes Beispiel mit einem amerikanischen Pastor am Starnberger See, so ein Freiversammlungsseminar, an Pfingsten. Und an Pfingsten wollten wir dann am Sonntag da so richtig sportlich auf dem See was unternehmen. Und er sagte, aber das machen doch Christen an so einem hohen Feiertag nicht. Da muss man Stille haben und sich wirklich konzentrieren. Sagten wir, ach, wir haben da in Deutschland eigentlich kein Problem an dieser Stelle. Aber an Pfingstmontag wollte er dann sein Auto waschen. Und da sagten wir, das geht aber in Deutschland nicht. Auch als amerikanischer Pastor geht das nicht. Er hat es dann auch nicht getan. Ich erwähne es nur, wir haben auch unseren Hintergrund und von diesem Hintergrund verhält man sich manchmal anders, als der andere es erwartet. Oder man beurteilt den anderen vielleicht so, wie man das gewohnt ist, aber es muss nicht verbindlich sein. Wir sind also füreinander auch eine Herausforderung, weil wir eben unterschiedlich sind. Stellen Sie sich jemand vor, der sehr pünktlich ist, sehr fantastisch plant, mit jemandem, der sehr leger ist, für den der Tag überhaupt erst morgens um 10 Uhr anfängt, wenn die zwei als Christen zusammenarbeiten sollten, wie schwer die das hätten. Und trotzdem kann es sein, dass Gott einem manchmal vorbereitet, auch mit jemand zusammen zu leben oder zu arbeiten, wo man das nie gedacht hätte. Weil er einfach sagte, ich denke, ihr ergänzt euch und das ist gut füreinander. Ich hörte mal von einem Missionsdirektor, der sagte, auf dem Missionsfeld sind nicht die Moskitos das Problem, auch nicht die Löwen, falls es die gibt, oder irgendwelche Verfolgung, sondern das Problem sind die Missionare untereinander, wie die miteinander auskommen. Und das könnte man ja auch sagen für eine Gemeinde, wie kommen wir miteinander aus, mit wem habe ich persönlich Kontakt, wer interessiert mich? Der Paulus versucht hier in einer Situation, wo viele Leute sich gut dünkten, weil sie ein hohes Wissen hatten. In Philippi gab es die sogenannten Gnostiker, Gnosis heißt Erkenntnis auf Deutsch, also Leute, die einen sagenhaft intellektuell-theologischen Aufbau hatten, die genau wussten, was richtig ist und was falsch ist, auch ein paar moralische Maßstäbe sehr scharf befolgten. Und trotzdem sagt der Paulus schlichtweg, ihr Gott ist der Bauch. Das heißt, sie haben eigentlich sehr primitiv gelebt, aber waren geistig herausragend. Und er sagt, es ist völlig unwichtig, ob ihr geistig herausragend seid. Wichtig ist, dass einer den anderen im Blick hat und dass er Vertrauen zu ihm gewinnt und auch für ihn eintritt. Was ihr sonst für geistige Gebäude aufbaut, interessiert eigentlich gar nicht. Versucht nicht parteisüchtig zu sein, sondern einer achte auf den anderen. Ist das nicht schlimm, auch in der Politik, dass manchmal Dinge gebaut werden oder irgendwelche Gesetze beschlossen werden, die notwendig sind? Aber die einen sind dafür und die anderen sind dagegen. Warum sind die dagegen? Nur, weil es nicht ihre Partei war, die diese Sache beschlossen hat. Weil sie sich diesen Erfolg nicht an die eigene Fahne hängen können, sondern sie an der Fahne der anderen hängt. Und das möchte Gott vermeiden, dass wir sagen, das war meine Idee, großartig, wie die jetzt umgesetzt wird. Oder stellen Sie sich vor, jetzt so eine Fußballmannschaft hat gewonnen, wie gestern eine sehr hoch gewonnen hat, und einer würde sich beschweren, so ein Blödsinn, dass ich dieses Tor nicht geschossen habe, was der andere geschossen hat, statt sich zu freuen, dass sie gewonnen haben. Also nicht Eigensucht, wie komme ich dabei raus, sondern Gemeinschaft. Manche von Ihnen kennen den Namen Erich Schnepel, hat ja auch Verwandte hier in Obertshausen. Ein Pfarrer, der in Berlin die Berliner Stadtmission leitete, später die Pfarrergebetsbruderschaft gründete. Und er arbeitete in Berlin unter Arbeiten, sehr einfachen Bedingungen. Und dann gab es eben auch diese Wirtschaftskrise, wo es auch Christen sehr schlecht ging, auch seinen Mitarbeitern. Und da haben sie beschlossen, gemeinsam ein gemeinsames Mittagessen zu machen. Das heißt, sie haben alles zusammengelegt, was sie hatten, und haben dann aus einem großen Topf gelebt. Haben ihr Geld auch sonst zusammengelegt, da konnte man immerhin mal einem ein paar Schuhe kaufen, und was er sich sonst nie hätte leisten können. Also eine großartige Sache, über ganz lange Zeit gemeinsames Leben praktiziert aus Not. Interessant war dann die Beobachtung, als die Not vorüber war, haben sie das weitergemacht. Und dann stellten sie fest, und weiter und weiter und weiter. Und irgendwann sagten sie, also eigentlich ist es doch gar nicht mehr nötig. Und dann sagt er etwas Interessantes. Es ist gar nicht so einfach, Dinge, die man glaubend anfängt, auch wieder glaubend zu beenden. Ja, immer so weiter geleppert und noch ein bisschen weiter. Statt irgendwann auch glauben zu sagen, jetzt ist die Zeit vorbei, es war gut dafür und jetzt hören wir auf. Sicher auch für uns wichtig. Ich habe eine Bitte, wenn ihr euch nachher, hey, bitte draußen unterhaltet, ja, nicht mehr hier. Das stört mich und sicher auch andere. Ja, sie hatten also Gemeinschaft und es war eine interessante Beobachtung, nicht nur glaubend beginnen, sondern auch glaubend beenden. Sicher auch für uns manchmal interessant, dass wir Dinge glauben beginnen und irgendwann vertröpfelt es sich und man denkt, eigentlich sollte man das ja vielleicht auch beenden. Was wichtig ist, ist Gemeinschaft. Gemeinschaft können Christen erleben im Austausch, zum Beispiel in einem Hauskreis. Manche Hauskreise haben die Gewohnheit, am Anfang einen Austausch zu machen, wo sie sagen, wie es ihnen geht oder was ihnen Gott in der Bibel gezeigt hat in dieser Woche. Ein Stück Austausch, um dann auch gemeinsam dafür zu beten. In vielen Kreisen ist das nicht so, sondern man spricht nur über die Bibel und kann höchstens so zwischen den Zeilen mal ahnen, was dem anderen wichtig ist. Die Amerikaner haben diese Formulierung to care and to share, das heißt, sich um den anderen zu sorgen und auch etwas mitzuteilen. Ich denke, das könnten wir von ihnen lernen, dem anderen auf die Frage, wie geht's, vielleicht manchmal etwas mehr zu sagen. Oft ist natürlich die Frage nur eine Höflichkeitsfloskel, auf die man keine Antwort erwartet. Aber wir können dem anderen etwas mitteilen, was gut wäre. Hauskreise, Gebetsgemeinschaft sind Zirkel, nicht der frommen Isolation, sondern wo man miteinander etwas tragen kann. Jeder von uns ist körperlich, denke ich, so fit, dass er ungefähr sein eigenes Körpergewicht tragen könnte. Ja, also wenn jemand 80 Kilo wiegt, könnte er mindestens 80 Kilo normalerweise tragen und so weiter. Aber wenn da etwas läge, was 1,5 Zentner wiegt oder 2,5 Zentner später, dann da würde es dann schwieriger werden. Aber wenn man es zu zweit trägt, ging es trotzdem. Und Beter, die sich zusammentun, können oft größere Lasten bewegen, weil sie mehr sind. Und das ist sicher gut. Es wäre schön, wenn sich unter uns mehr Beter treffen, zu zweit oder zu dritt. Ich freue mich, dass in der Schule eine Gebetsgemeinschaft entstanden ist, in einer Pause. Hoffe, dass Gott euch segnet und auch ihr da weiterkommt. Jeder mit dem Blick auf das, was der anderen ist. Sie haben wahrscheinlich ein Auto, vielleicht sind Sie sogar damit hier. Da gibt es 4 Teile dran, die speziell für Gemeinschaft eingerichtet sind. Mindestens 4, das sind die 4 Blinker an den Seiten, wo man zeigt, jetzt geht es links weg oder rechts. Manche Leute benutzen allerdings diese Dinge nur für den TÜV, um eben zu zeigen, dass sie funktionieren und gebrauchen sie im Verkehr kaum. Wahrscheinlich denken die, dass jeder an ihrer klaren Fahrweise erkennt, wohin sie wollen. Aber es ist auch bei Christen wichtig, ein klein bisschen aufeinander zu achten. Wen betrifft denn das mit, was ich gerade tue? Und das fand ich ganz nett. Wir haben zurzeit gerade keinen Küster, weil er Urlaub hat. Und da schaue ich dann ab und zu nochmal so am Wochenende, was da so liegen geblieben ist und staune dann doch, wie verfügbar die Dinge bleiben von der einen Gruppe für die nächsten, auch wenn sie nicht brauchen. Und dann ärgere ich mich so ein bisschen und denke, die könnten ja schon ein bisschen weiterdenken, die Leute. Aber das ist nur der eine Punkt. Der nächste ist dann der, dass ich mich nicht mehr ärgere, sondern danke und sage, es ist ja großartig, dass hier überhaupt Dinge liegen bleiben, weil hier Leben ist. Es wäre schlimm, wenn alles steril und sauber und in Ordnung wäre, aber nichts geschieht. Und dann bin ich Gott dankbar für das, was geschieht und finde es gut, dass Gott weiterführt. Hier heißt es, in der Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ich weiß nicht, was Sie von Demut halten. Demut ist ja eine Verfügbarkeit für Gott und für den anderen Menschen, die nichts mit Griechertum zu tun hat oder Ich-Schwäche oder Gutmütigkeit, sondern eine innere Bereitschaft ist, Liebe zu üben, auch Mitgefühl zu haben, auch dort, wo der andere Fehler hat. Mir fällt es sehr schwer, in der Demut den anderen höher zu achten als mich selbst. Ich freue mich, wenn ich ihn gleich achte wie mich selbst. Höher ist sicher noch sehr viel mehr, aber Gott kann uns da wahrscheinlich auch weiterführen. Jesus selber ist das Vorbild. Er beugt sich mit unter ihre Last und meine Last, obwohl er das ja gar nicht nötig hatte. Er verachtet uns nicht, sondern er trägt mit. Und deshalb wäre die Frage, von wem bin ich überhaupt informiert, wie es ihm geht? Für wen bete ich? Bete ich zum Beispiel auch für Missionare oder für Leute in Haiti oder in Kenia oder wo die sonst sind? Oder dreht sich alles immer nur um mich? Anteil geben, Anteil nehmen. Weiß ich, was einzelne Leute brauchen, für die ich bete, was sie gerade bewegt? Das fände ich schön, wenn wir in der Gemeinde noch mehr Blick füreinander bekämen und Gott uns darin segnet. Was verbindet uns Christen? Sicher nicht das eigene Profil, sondern nur eine Christuswirklichkeit, die sich im Leben bewährt. Herr Jesus, hab Dank, dass du uns zur Gemeinschaft mit dir und mit dem Vater berufen hast. Segne uns ganz persönlich, schenke, dass wir mit dir weiterkommen, dass deine Liebe uns prägt, dass wir auch Augen haben für den anderen, aber nicht nur Augen, auch ein offenes Herz. Wir sind gespannt, wie deine Wege weitergehen und loben dich über dem Geschenk der Gemeinschaft. Amen.